schlotterte, die im Nu abbrannte. Das Prämiensystem wurde eingestellt, wodurch die Hauptbezugsquelle versiegte. An den Eisenbahnstationen begegneten uns keine englischen Kriegsgefangene mehr, die mit einem herzlichen Hello die eine oder andere Korporal für uns fallen ließen. Offenbar hatte man die Bobbys aus unserer Gegend abkommandiert. Zulagen gab es immer weniger und auch die beiden Festmahle, Milchsuppe und Kartoffeln mit Soße, verschwanden von unserem Speiseplan. Stattdessen gab es immer häufiger gekochte Kartoffelschalen und Essen, das sogar Tiere angewidert zurückgewiesen hätten. Wir waren ausgetrocknet, bis auf die Knochen abgemagert und voller schmerzhafter Geschwüre. Die häufigen Todesnachrichten nahmen wir gleichgültig zur Kenntnis. Wir waren so weit, dass wir Fluchtpläne schmiedeten, obwohl jeder, der bei gesundem Menschenverstand war, wusste, dass wir in unserem Zustand und in der Kleidung, die wir trugen, außerhalb des Stacheldrahts höchstens 500 Meter würden zurücklegen können. Den 16-jährigen griechischen Jungen, der es eines Nachts irgendwie geschafft hatte, auf die andere Seite des Stacheldrahts zu gelangen, erfasste man am nächsten Morgen in dem 150 Meter entfernten Haus eines Feldhüters. Der Junge wurde nicht bei uns getötet. Man brachte ihn auf spektakuläre Weise um, wollte ein Exempel statuieren. Zuerst schrieb man mit plumpen roten Buchstaben das Wort »Flüchtling« auf den Rücken seiner Häftlingsjacke und dann wurde er für 3 Tage im Zementlager, einer fensterlosen Hütte, eingeschlossen, wo er weder zu essen noch zu trinken bekam. Am 4. Tag begleiteten ihn 2 mit Maschinenpistolen bewaffnete SS-Wachtposten ins Stammlager nach Großrosen. Über sein Schicksal bestand kein Zweifel. Doch das schreckte uns nicht ab. Selbst die Vernünftigsten wurden von einer Art selbstmörderischem Wahn ergriffen. Ich glaube, in diesen Tagen gab es keine 100 Häftlinge unter uns,